Ja, herzlich willkommen zum Film Podcast. Heute tatsächlich gut ausgeleuchtet meinerseits hier. Wer das Video anschaut und ich meinen Podcast auf den Ohren hat, der sieht, wie gut wir ausgeleuchtet. Ja, sehr gut. Rob ist auch super ausgeleuchtet. Es hat jetzt auch immer gewechselt. Und das liegt einfach daran, dass wir heute mal tagsüber aufnehmen, was auch mal schön ist, gell?
Das stimmt, das stimmt. Wir haben es tatsächlich jetzt irgendwie mal geschafft, ne? Du durch ganz besondere Umstände tatsächlich, ich durch einfach eine dankbare Unterstützung von der Patentante, die die Kinder betreut. Ja, das macht vieles möglich.
Genau, also nochmal kurz zur Vorstellung. Mein Name ist Phil und dein Name ist?
Ich bin der Rob. Hallo.
Genau. Jetzt können wir uns ein bisschen unterscheiden. Das letzte Mal haben wir schon angefangen, über die Essentials of Life oder die Wichtigkeiten des Lebens zu sprechen. Dabei ist nicht gemeint allgemein des Lebens, sondern es ist natürlich sehr subjektiv und in dem Fall sind es meine Essentials of Life. Ich habe damals schon angekündigt, dass es etwa 13 sind, aber dass es da Luft noch nach oben gibt, ja, wenn irgendwas noch aufkommt. Und das ist so eine Abzeichnung eines Weges für ein Leben, in dem Fall mein Leben. Und damit pflastere ich sozusagen den Weg. Und diese Sachen sind mir einfach sehr, sehr wichtig, wie der Name halt auch schon sagt. Und ja, irgendwas wollte ich noch sagen, aber das habe ich jetzt an der Stelle vergessen. Weißt du noch, was die ersten drei waren, Rob?
Nee, so aus dem FF kann ich es dir jetzt nicht mehr sagen, weil der letzte Podcast liegt ja schon wieder einen Monat auch zurück. Okay. Obwohl er jetzt tatsächlich für euch gestern erst erschien, aber das dauert dann immer ein bisschen, bis die Sachen dann auch fertig sind und im Netz stehen. Aber was ich auf jeden Fall noch weiß, ist der Minimalismus, weil wir da auch viele Überschneidungen hatten. Da sind mir auch ja viele Gedanken gekommen und da haben wir auch gemerkt, ne, das sind dann Parallelen da durchaus, ne, bei den ein oder anderen Punkten.
Ja, und das kontroverse Thema Nummer zwei war Askese, über das wir viel diskutiert hatten. Und das dritte Thema war Solo-Gefährtenschaft. Und jetzt, das vierte Thema soll sein Postwachstum. Und ich lese am besten mal vor, was ich dazu notiert habe. Das sind alles so Gedanken, die dann spontan hochkamen. Statt höher, schneller, weiter steige ich aus und reduziere den Fokus auf Karriere. Also ich reduziere den Fokus auf Karriere. Karriere ist Glück, das von außen abhängt und das andere Menschen abhängt. Karriere führt in einen Wahn und man verliert den Fokus fürs Wesentliche. Karriere ist fürs Ego und Ego zerstört gerade Lebensräume und sich selbst. Freundschaften zerbrechen, Familie heilt nicht, der Unfrieden steigt durch Stress und Herabsetzung. Konsum ist die Folge, der wiederum zerstörerisch wütet in der Umwelt und in sich selbst. Ja, das ist alles sehr radikal geschrieben, aber es ist im Grunde auch so, wie ich immer wieder empfinde, mal mehr, mal weniger. Genau, wie leben wir Postwachstum? Das würde ich mal so in den Raum werfen. Fang du gerne mal an.
Ja Mensch, also mit Postwachstum, da bringst du ja wirklich, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Und es ist insofern treffend, weil ich nämlich gerade vor ein paar Tagen mir die wichtige Frage gestellt habe, wer ich eigentlich bin. Ja? Und diese Wer-bin-ich-Frage, das wird wahrscheinlich auch ein nächster Podcast werden, die hat unter anderem beinhaltet Postwachstum. Ja? Weil ich habe nämlich tatsächlich reflektiert und gemerkt, dass ein Großteil dessen, was mich auszeichnet, wofür wahrscheinlich Leute mich auch in Erinnerung behalten haben oder fragen würden um Rat, ist tatsächlich das Thema Postwachstum, im Englischen Degrowth. Da habe ich persönlich einfach auch viel Anknüpfungspunkte in der Vergangenheit gehabt, war viel in der Szene unterwegs, auch im akademischen Bereich. Es gibt ein Postwachstumsbuch, ja, ein Kompendium könnte man fast sagen, ne, die Bibel des Postwachstums. Und
wie heißt das?
Das heißt, auf Deutsch müsste ich nochmal nachgucken. Ich weiß jetzt nicht, wie sie es auf Deutsch übersetzt haben. Soll ich mal schnell gucken? Oder machen wir mal später, ne?
Von wem ist es? Kannst du das sagen?
Genau, Federico de Maria und Georgios Kallis. Das waren die zwei. Und Giacomo de Alisa. Das waren die drei Autoren, die das Ganze zusammengefügt haben, aber die einzelnen Kapitel kamen von verschiedenen Experten. Also da haben ganz viele Leute an dem Buch mitgearbeitet. Das kam vielleicht so ungefähr vor 8 Jahren raus, würde ich jetzt mal schätzen. Und das hat mich damals auch so inspiriert, dass ich einen Podcast gestartet habe tatsächlich, ja, der die einzelnen Kapitel übersetzt, beziehungsweise veraudiot, ja, der Audio Hörbücher draus macht letztendlich. Ja. Und da haben sich dann viele Leute auch gefunden, die dann gesagt haben, Mensch, tolle Idee, ich will auch was aufnehmen, am besten noch in meiner Sprache. Wen es interessiert, einfach mal googeln, Degrowth Audiobook. Da sollte man das finden. Auf WordPress ist das. Ja, und genau, das war das Akademische, das habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen hinter mich gelassen. Da mache ich jetzt nicht mehr so viel, aber ich lebe es tatsächlich einfach im Alltag, so wie du auch vieles jetzt schon genannt hast, ne? Viele der wesentlichen Aspekte. Den Fokus weg von der Karriere, mehr auf wieder Gemeinschaftliches, auf das Miteinander, auf das Reduzieren, das ist ganz wichtig bei Degrowth, ja, bei Postwachstum. Vor allem, was den Konsum betrifft, ja, man sagt eben nicht, wir können nachhaltig weiter einfach wachsen und konsumieren, sondern nein, der wichtige Ansatz ist, wir müssen uns reduzieren, wir müssen weniger besitzen, wir müssen weniger konsumieren und verbrauchen. Ja, und das versuche ich im Alltag so sehr es geht zu beherzigen und zu leben. Ja, immer gucken, gibt es was gebraucht? Brauche ich es wirklich? Das ist natürlich die erste Frage. Brauche ich die Dinge überhaupt wirklich? Und das knüpft eigentlich nahtlos wieder an deinen Minimalismus. Ja, also bei mir ist Postwachstum vor allem auf der materiellen Ebene gelebt. Und das Miteinander, würde ich sagen, ist meine zweite Speerspitze, dass ich immer versuche, in meiner Nachbarschaft Verknüpfungen zu schaffen und die Leute zu vernetzen und wieder eine lokale Gemeinschaft zu stärken und zu gründen, eine Nachbarschaft.
Mhm. Mhm. Also quasi das, was ich zum Schluss meinte mit dem Fokus auf das Wesentliche, das wäre dann für dich soziale Beziehungen, das wäre gute Ernährung, das wäre lokale Ernährung vermutlich. Mhm. Das wäre halt eigentlich alles, was Nachhaltigkeit und das Soziale quasi einschließt. Ne?
Mhm, genau, den zentralen Fokus gelegt genau auf das Lokale. Genau. Natürlich verachten wir nicht das Globale. Ja, das Globale soll bleiben, die globale Vernetzung vor allem und der Austausch der Globale. Aber das globale Wirtschaften, vor allem ne, im Hinblick auf diesen Turbokapitalismus, funktioniert nicht. Und da ist es auch für mich vor allem wichtig, wieder im Lokalen, genau wie du sagst, ne, zu produzieren, das Essen anzubauen, da versuchen, so nah es geht zu bleiben, ja, und nicht in die Ferne gehen.
Mhm. Ja. Das Spannende, was ich bei mir feststelle, ist, dass es ja einerseits sowas total objektiv gesprochen, könnte man sagen, ja, total was Ehrenwertes oder hey, cool, wenn man das kann, wenn man das anstreben kann, gell? Mhm. Aber bei mir ist halt auch so eine komplett subjektive Ebene dabei, die gar nicht mal nur wertebasiert ist. Ich frage mich, ob das bei dir auch ist, sondern es ist auch so eine, irgendwo ist es schon wertebasiert, aber auf einer anderen Ebene. Es ist so eine Frustration von, warum, also ich stelle mir halt so viele Fragen, warum ist es so wichtig, dass man irgendwie nach außen hin das und das hat oder warum ist es so wichtig, warum revolutionieren wir nicht das Rentensystem, ja, also dass wir uns einfach kreativer entfalten, dass wir wieder mehr auf Gemeinschaft achten, dass wir einfach auf die wesentlichen Sachen mehr achten, also so schon so ein Schmerz irgendwie, der und so ein Unverständnis für dieses zwanghafte nach oben streben, so dieses, wenn ich mehr Geld habe, dann habe ich mehr Achtung, dann habe ich mehr, kann ich mir mehr leisten, dann kann ich ein besseres Leben führen. Und das ist doch eigentlich irgendwie Quatsch. Also ich kann doch auch ein super Leben führen, wenn ich einfach wenig habe. Und es ist also irgendwie eher ein Schalter im Kopf, den man umlegen muss für hey, das macht total Spaß, mal eBay-Kleinanzeigen mal zu gucken, ob jemand was abzugeben hat und in eine Verbindung zu gehen und zu sagen, hey, voll cool, dass du das hier verkaufst, ich kann das voll gut gebrauchen, irgendwie sowas. Oder ja, da gibt es wahrscheinlich etliche Beispiele, die wir gar nicht hier alle aufzählen können, aber so dieser Schalter von, ja, es ist super bequem, auf Amazon zu gehen und einfach was Neues wieder zu bestellen und wieder das Ego zu befriedigen. Aber da spielt für mich noch ein anderer Aspekt hinein, der später in einer anderen Podcast-Episode noch kommen darf. Der Aspekt der Einfachheit. Ich finde es einfach nicht einfach, das Leben da draußen. Also es ist komplex, es ist du könntest alles machen und dann machst du aber wieder gar nichts. Oder wählst dann einen Weg und verschreibst dich dem dann für viele Jahre und wirst vielleicht auch der Beste auf dem Gebiet, aber stellst dann irgendwann fest, und das hört man ja immer wieder, ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, warum ich das so lange gemacht habe und so, was mich da angetrieben hat. Und das ist der Punkt für mich, herauszufinden, was treibt mich eigentlich an? Was ist es denn wirklich? Was ist das, was ist es, was mich nicht 10 Jahre später frustrieren wird, sondern was mich 10 Jahre später zufrieden machen wird und wo ich denke, ja, cool, mein Leben war im Einklang miteinander. Also das Rad des Lebens haben wir ja mal behandelt. Die Speichen waren irgendwie in der Ausgeglichenheit, ne? Von der Länge her.
Ja, genau. Das heißt im Prinzip, was du jetzt so ansprichst, ist so dieses völlige Nicht-Begreifen-Können, ne? Warum die meisten Menschen das Offensichtliche nicht sehen. Ja? Das ist wie, wenn man sagen würde, ne? Oder du siehst den Mond, wie er scheint, aber alle anderen sagen dir, ne, ich sehe da gar nichts. Ja, und du denkst, hä, aber da ist er doch. Siehst du es nicht da? Ja, so im Prinzip wie so eine Art. Es gibt ja keine in dem Sinne absolute Wahrheit. Jeder hat so seine eigene Sicht auf die Dinge und Wahrnehmung. Aber ich weiß, was du dieses Gefühl kennst. Wenn du das Gefühl hast, aber das ist doch so offensichtlich. Wie kann man das denn nicht sehen können, ja, oder wollen? Ja, was ist denn mit euch los, Leute? Ja? Und so war im Prinzip meine Lage, Gefühlslage auch gerade. Ne, ich habe, der eine oder andere wird es wissen, ich habe nachhaltige Entwicklung studiert, schon ein paar Jahre her, aber damals war das genauso bei mir. Ja. Da wollte ich noch die Welt revolutionieren und alle missionieren, ja, eben mit diesem Gefühl. Sag mal, Leute, seht ihr das denn nicht? Ja, versteht ihr das denn nicht? Was ist denn los? Warum guckt ihr weg? Mittlerweile bin ich da ein bisschen nüchterner gefühlsmäßig und lebt es mehr für mich, weil ich habe das Gefühl, ich habe genau das gefunden, was mir gut tut. Und wenn es die anderen halt nicht machen, dann machen sie es halt nicht, ja. Wenn sie damit die Welt kaputt machen, dann machen sie es halt. Ich kann es nicht ändern, ja. Und ich habe meinen Seelenfrieden damit gefunden. Und das Einzige, was ich kann, ist, mein Leben vorzuleben, ja. Vielleicht für den einen oder anderen ein Idol zu sein oder ein Vorbild oder sonst was. Und der schaut sich davon was ab und die anderen halt vielleicht auch nicht. Und wenn sie dann, so wie du sagst, in 10 Jahren zurückblicken und denken, Mensch, was war das? Ja, dann mussten sie vielleicht genau diese Erfahrung machen. Und vielleicht macht es irgendwann Klick, vielleicht macht es auch nie Klick. Es liegt leider nicht in meiner Hand tatsächlich. Ne? Diese Erfahrung muss jeder selbst machen. Und aber im Umkehrschluss macht es dann einfach super viel Spaß, wenn du einmal merkst, ich hab's, ja, das ist mein Weg. Und dann gehst du jeden Schritt. Ne? Natürlich, so wie du sagst, ist nicht einfach. Es ist immer herausfordernd, aber das macht es ja auch spannend. Genau das macht es ja auch spannend und das erfreut mich auch jeden Tag, weil ich weiß, ne, heute habe ich wieder eine neue Herausforderung, das Unvorhergesehene, das Unbekannten, ja, weil nichts, was Postwachstum sein will, ist schon definiert. Vieles ist noch undefiniert und genau das gilt es herauszufinden.
Und gibt es da auch modernere Bücher, die sich dem Thema noch widmen? Kennst du da welche oder liest du sowas überhaupt oder praktizierst du einfach nur immer wieder für dich?
Also es gibt bestimmt, vor allem im wissenschaftlichen Bereich wird ja da noch viel geforscht, ne, zum Thema Degrowth und Postwachstum. Also da gibt es bestimmt einiges, seitdem das Buch rauskam. Das heißt übrigens, jetzt ist mir eingefallen, auf Englisch auf jeden Fall heißt es A Vocabulary for a New Era. Das heißt wahrscheinlich auf Deutsch Vokabular für eine neue Ära, Postwachstum. Und ja. Das ist, na, es ist ja noch nicht so alt, also lass es 8 Jahre sein, das ist ja noch nicht alt, ne, für ein völlig neues Konzept. Und
ja. Gibt es da eine praktische Anleitung da drin, was man alles tun kann, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, praktische Anleitung wirst du da das ein oder andere bestimmt, so als Fallstudie, aber das ist schon eher auch wissenschaftlich geschrieben. vielleicht nicht hoch abstrakt, aber natürlich jetzt nicht runtergebrochen auf, hier sind einfach 10 Praktiken, die du machen kannst, so jetzt auch. Aber die wird es bestimmt im Netz geben. Aber ich habe es halt schon so verinnerlicht, gefühlsmäßig, dass ich jetzt mir gar keine Anleitung mehr im Internet durchlese in dem Sinne, sondern ich experimentiere für mich selbst halt immer und gucke, passt es jetzt in mein Konzept, ja, was ich unter Postwachstum verstehe. Wenn ja, dann wird es weiter verfeinert und dann baue ich mir da irgendwelche Handlungspraktiken und Routinen auf, bis ich es halt verinnerlicht habe.
Es könnte auf jeden Fall nochmal ein separates Thema werden. Da würde ich einfach den Appell an unsere Zuhörenden richten, wenn ihr irgendwie jetzt gerade einen Eindruck habt, boah, spannend, das ist ein krasses Konzept und das würde alles verbessern oder revolutionieren oder ihr auch total kritisch dem gegenübersteht, dann schreibt es uns mal auf philandrob.de. Da haben wir ein Forum, könnt ihr das einfach da drunter schreiben unter die aktuelle Episode und dann greifen wir das gerne auch in Zukunft nochmal auf. Gell?
Klingt gut.
Schön, schön, da kam ja schon jetzt einiges bei rum. Machen wir gleich weiter mit dem zweiten Punkt und zwar, also den zweiten heutigen Punkt, der fünfte insgesamt ist es jetzt, habe ich den genannt innere Haltung, aber präziser ist es, weil innere Haltung ist so abstrakt, ist eigentlich geben und nehmen. Also was meine ich damit? Ich lese erstmal vor. Möchte ich geben oder nehmen? Geben bedeutet, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und liebend zu geben, in Klammern Zeit, Material oder Geld. Wenn die eigenen Grundbedürfnisse erfüllt sind, innezuhalten und aufzuhören, mehr zu wollen. Wege werden sich eröffnen, Beziehungen haben die Chance, intensiver zu werden. Genau, geben und nehmen. Da haben wir nochmal ein Thema, was wir schon mal angeschnitten hatten, ne? Bei deinen Werten. Da hattest du loslassen und geben als Werte. Genau, hast du einen Gedanken dazu?
Ja, genau, das war auch erst was, woran ich denken musste, an das Geben und Loslassen. Aber Geben und Nehmen ist ja dann doch nochmal ein bisschen anders, ne? Weil das ist ja wirklich ein wirklichen Gegensatz, könnte man sagen, Geben und Nehmen. Während Geben und Loslassen, da haben wir ja damals auch festgestellt, das ist nicht wirklich ein Gegensatz, das ist fast eine Ergänzung zueinander. Und ja, und Geben und Nehmen, gerade wenn du die Grundbedürfnisse ansprichst, dann hätte ich das jetzt so interpretiert, du darfst ruhig nehmen, bis du deine Grundbedürfnisse stillen konntest, ja, um dann bereit sein zu geben. Also irgendwie fühlt sich das fast sinnvoll an, erst zu nehmen, ne? Interessanterweise ein Kind, ja, ich sehe es ja an meinen, die machen das automatisch so. Die nehmen erstmal ganz viel von dir, ja. Die brauchen all das, ja, um sich aufzubauen, Substanz aufzubauen. In der Natur könnte man sagen, eine Pflanze macht genau das Gleiche. Die nimmt erstmal alles aus dem Boden, ja, was sie alles kriegen kann, baut sich auf und irgendwann wirft sie dann auch wieder was ab, einen Ertrag, ja. Und dann gibt sie zurück. Ein ganz schönes Bild eigentlich, ne? Erst nimmt man und dann kann man geben.
Ich finde das, als ich mir Gedanken gemacht habe, diesen Punkt hier zu erwähnen im Podcast, kam mir wieder einmal, und das kommt mir in den letzten Jahren öfter, immer wieder der innere Kritiker, der sagt, ja, aber du gibst ja eigentlich gar nicht viel. Also was gibst du denn großartig, gell? Und da kommt für mich halt so eine Schwierigkeit hinein, die zum Beispiel mit meiner physischen Abwesenheit zu tun hat. Also wenn ich jetzt gerade an Freunde denke oder Familie, da bin ich einfach sehr weit entfernt von. Also wir halten jetzt auch ja über den Podcast Kontakt oder über mal ein Telefonat. Aber ansonsten sind ja alle auch für sich beschäftigt. Und da muss man Termine finden. Und dass ich dann wirklich mal jemandem zuhören kann oder sowas geben kann, ein offenes Ohr oder ja, vielleicht mal irgendwie, jetzt habe ich gerade ein Buch in der Hand und denke da gerade an dich und du hast mir ja auch schon Bücher zugesendet. Ich habe dir auch schon ein Telefon zugesendet. Also das läuft schon, aber das sind halt so einzelne Momente. Und da bin ich dann schon auch in so einer Position, wo ich mir denke, eigentlich gehört das voll zu meinen Werten. Und andererseits ist die Frage, ob ich das so lebe, wie ich es gerne hätte. Und Und da kommt halt der Gedanke der Gemeinschaft auch wieder mit rein. In einer Gemeinschaft zu leben, da hast du viel mehr die Chance, Menschen auch was zu geben. Vielleicht lebt man auch mit Tieren oder hat man halt Pflanzen, um die man sich kümmert und auch Pflanzen in der Wohnung und die kümmere ich mich allein. Also das ist wirklich ein Anliegen. Und trotzdem bin ich so kritisch mir selbst gegenüber, dass ich denke, ja, aber das ist noch nicht genug. Ich frage mich, wie du das siehst, weil das ja auch dein Wert ist, das Geben. Denkst du, du gibst genug? Bist du da auch so kritisch dir selbst gegenüber? Oder, weil wir ja die ganze Zeit von Postwachstum reden, von hier sozial und man soll mehr sich verbinden miteinander und so. Aber ist es dann auch wirklich so, dass wir so viel geben? Beantworte du mal, wie du das siehst.
Ich denke, wenn wir alle ehrlich zueinander sind, dann fängt die Schwierigkeit des Gebens spätestens beim Geld an. Ne? Also da sind wir einfach so in unserer Gesellschaft konditioniert drauf, dass Geld diesen unglaublichen Wert hat. Ja? Und der es sehr schwer macht, einfach so, ne, loslassen, den auch loslassen zu können, ja, diesen Wert, diesen enormen Wert, ja. Und ne, also wenn ich ja zum Beispiel bei mir an das Thema Spenden denke, ja, also ich könnte ja mein Geld spenden, dann habe ich zwei Schwierigkeiten. Die eine ist, ne, und da kommt auch dein Punkt der Gemeinschaft hinzu, ich muss das Gefühl haben, denjenigen, dem ich das Geld gebe, zu kennen in irgendeiner Form. Ich muss irgendeine Art Beziehung haben. Ja? Also mir fällt es ganz schwer, habe ich immer gemerkt, zum Beispiel, ne, einem Spendenaufruf zu folgen für eine Petition oder für sonst was. Ja, natürlich, das irgendwie klingt es plausibel, was die mir da sagen. Und es klingt sinnvoll, aber mir fehlt diese persönliche Beziehung. Ja? Während es mir zum Beispiel sehr viel leichter fällt, einem Obdachlosen mein Geld zu geben. Ja, weil da sitzt er vor mir, da habe ich diese persönliche Beziehung, da weiß ich genau, was ich hier gerade, wohin ich diesen Wert transferiere, ja, was ich, genau, ich es schicke, ja, sende, mit welcher Wirkung vielleicht. So, und die andere Schwierigkeit war für mich immer, was du ja vorhin auch mit diesen Grundbedürfnissen meintest, ich konnte das immer schwer definieren früher, bevor ich eine Familie hatte, konnte ich nicht wirklich sagen, was sind genau, ne, wann habe ich genug? Ja, dieses, ich muss ja erstmal wissen, wann habe ich genug, um zu wissen, ab jetzt kann ich geben. Und interessanterweise, durch meine Familie habe ich mich komplett lösen können. Ne, was bei uns stattfindet, ist im Prinzip, dass ich mir sage, ich habe irgendwie fast keine Bedürfnisse. Also auf materieller Ebene, ich bin ganz bescheiden, ich bin ganz zufrieden mit ganz wenig. Kann meine Grundbedürfnisse, seit ich eine Familie habe, viel genauer definieren, vielleicht auch durch diesen Vergleich zu meiner Familie, ja, weil ich dann sehe, was brauchen meine Kinder, was braucht meine Frau. Und das Geben kommt dann ins Spiel, sobald ich das Gefühl habe, und ich sage, im Prinzip sage ich es ja auch immer meiner Frau ganz offen und sage, guck mal, ich habe alles, was ich brauche, der Rest ist für euch, ja, und was ihr natürlich nicht braucht, können wir geben. Warum nicht? Also, wenn es euch gut geht und es mir gefühlt ja auch aktuell gut geht, und ich das Gefühl habe, ich bin im Vergleich zu euch, bin ich gut bedient, dann kann der Rest weg. Ja, und dann natürlich kommt jetzt vielleicht, also bei mir ist es weniger der Fall, bei meiner Frau schon mehr, die Sorge natürlich, wie wir sie alle haben, um die Rente, ne, das Alter, das wird im Alter sein. Ich habe es irgendwie nicht, ich bin da völlig sorgenfrei, also ich kann da auch gar kein Gefühl aufbauen zu diesem, ich bin im Alter und brauche Rente. Meine Frau da schon eher. Und deswegen schenken wir nicht alles, was wir haben. Ja, also das ist der Hauptgrund, weil meine Frau einfach sagt, nee, wir brauchen auch was für die Zukunft. Aber im Prinzip habe ich ihr den Freischein gegeben, hey, wenn du das Gefühl hast, da ist jemand oder hier ist eine Organisation und da möchtest du hinspenden und das möchtest du unterstützen, mach alles, kannst alles machen. Also ich bin da völlig losgelöst und es ist mir, ja, ich bin da völlig, fühle ich mich völlig okay damit. Ja, wenn
was war die letzte Spende, die ihr gemacht habt?
Die letzte größere Spende war, was heißt Spende, es war, ja doch, ist eigentlich eine Spende, genau, unser Kindergarten tatsächlich. Ja, da hat meine Frau gesagt, der ist toll, das will sie unterstützen. Habe ich gesagt, ja klar, dann unterstützen, wenn du das Gefühl hast, der Kindergarten ist eine tolle Sache und du möchtest den unterstützen, noch zusätzlich dazu ne, natürlich den Beiträgen, die wir zahlen, dann können wir das doch gerne machen. Davor war es dann hier die lokale Christengemeinschaft, die sie unterstützen wollte, weil wir da unsere Tochter getauft haben. Da habe ich auch gesagt, ja klar, warum nicht? Wenn du das Gefühl hast, das ist eine super Sache, dann machen wir das doch.
Da seid ihr also ähnlich eingestellt eigentlich, was die Großzügigkeit auch angeht.
Genau, genau. Und wir haben natürlich ein ähnliches Wertesystem. Wenn sie mir jetzt natürlich sagen würde, sie möchte x Euro an die McDonald's-Stiftung, dann würde ich auch sagen, Moment. Aber so, ne, so konträre Ansichten haben wir Gott sei Dank nicht.
Okay, ich bringe auch noch ein Beispiel rein aus meinem Leben. Und zwar habe ich festgestellt, im Studium hatte ich mit Abstand wahrscheinlich am wenigsten Geld zur Verfügung. Und ich würde auch sagen, im Studium war ich am großzügigsten. Jetzt kann man auf Ursachenforschung gehen. Man kann vielleicht sagen, okay, man bildet sich weiter und denkt dann mehr an andere als an sich selbst oder irgendwie sowas. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich auf jeden zutrifft. Ja. Meine Theorie, die ich in den Raum werfe, ist, und das hängt ja auch wieder mit dem Postwachstum zusammen, je mehr wir besitzen, desto mehr wollen wir auch das Geld für uns selbst behalten. Das ist eine Theorie, die ich habe, die bisher noch nicht widerlegt wurde durch Beobachtung. Und ich merke es auch selbst, ich verdiene jetzt so viel wie wahrscheinlich noch nie, was nicht viel ist. Ich bin halt im sozialen Bereich, aber trotzdem ist es so viel wie noch nie. Und mit dem Geld denke ich dadurch, dass ich ja auch dafür arbeite, ne, und dafür in Anführungsstrichen schwitze, denke ich halt auch drüber nach, ja, da muss ich mir was gönnen. Ja, muss ich mal in Urlaub fahren, öfter in Urlaub fahren, weil ich muss das ja ausgleichen auch. Dadurch investiere ich da vielleicht mehr. Oder ich denke mehr drüber nach, irgendwelche Seminare zu besuchen, was nicht schlecht ist. Ja? Es ist ja nicht schlecht, sich weiterzubilden, es ist auch nicht schlecht, in Urlaub zu fahren, das will ich nicht sagen. Aber es wirft trotzdem den Gedanken auf, wenn ich weniger arbeiten würde, weniger verdienen würde und dafür auch mehr Freizeit hätte, würde ich wahrscheinlich über ganz andere Dinge nachdenken, wie ich mein Geld investiere. Und dadurch, dass ich mehr Freizeit hätte, würde ich auch mehr an den, sage ich jetzt einfach mal, auch wenn es vielleicht nicht so ist, aber an den Nachbarn denken. Mhm. Oder halt an eine Person, die ich da netterweise letztens in einem Café getroffen habe und wo ich einfach gedacht habe, Mensch, dem möchte ich einen Kaffee ausgeben. Diese Situation gab es im Studium, aber die gibt es jetzt nicht mehr. Mhm. Und das verletzt mich tief in meiner Seele so. Also ich habe den Eindruck, ich werde egoistischer. Mhm. Und die Frage ist quasi dahinter, wird der Mensch, und weil ich beobachte das auch bei Freunden, die mehr besitzen, die aber auch weniger geben als jemand, der wirklich gerade am Hungertuch knabbert, aber der dann sagt, ey, nee, ich möchte dich aber heute gerne mal einladen. Und es geht, also selbst wenn derjenige, der richtig viel verdient, dich auf dieselbe Sache einlädt, wie derjenige, der richtig wenig verdient, hat das natürlich einen ganz anderen Wert, weil der Geringverdiener sich total opfert dafür. So. Du merkst richtig, das ist ihm jetzt ein Herzensanliegen und dafür möchte er jetzt gerade irgendwie prozentual viel geben. Und bei dem Reichen, da ist es auch schön, dass der dir das gibt, aber irgendwie hat es halt nicht die gleiche Symbolik. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Aber ich will damit nicht sagen, der eine ist besser oder schlechter aus meiner Perspektive. Ich frage mich nur, wenn ich in der Position bin und mehr verdiene oder eben weniger verdiene, dann macht es auch was mit mir, ob ich viel gebe oder ob ich wenig gebe. Das ist der Punkt, worauf ich hinaus will. Also nicht, dass ich undankbar bin, wenn mir ein Reicher was gibt im selben Wert wie der Arme, sondern mir geht es in dem Moment rein um den Aspekt, was macht Geld mit uns?
Mhm. Ja, also auf jeden Fall komplex, ne? Weil du kannst ja zum Beispiel auch wenig verdienen und trotzdem viel arbeiten, ne? Weil ne, dann sozusagen deine Logik war ja, aktuell arbeitest du so viel, dafür verdienst du aber auch viel. Ja, ergo hast du auch wenig Freizeit. Aber es gibt natürlich auch viele Berufe, wo du blöderweise viel arbeiten musst und trotzdem wenig verdienst. Ne? Und auch wenig Freizeit hast. So. Und in beiden Fällen willst du dich natürlich, das ist oft bei Menschen so, durch Konsum belohnen. Ne? Weil du hast ja, so wie du sagst, geschwitzt. Ja? Oft tun Menschen ja Dinge in Verhältnissen arbeiten, die sie ja überhaupt nicht erfüllen. Ja? Also das gibt es ja zuhauf, ne? Dass man Sachen macht, die einem überhaupt keinen Spaß machen. Ja, dann will man sich ja irgendwie belohnen, ist ja klar, ne? Mit dem nächsten Handy oder dem nächsten Urlaub oder sonst was. Ne? Blöderweise ist es ja, wie so oft, einfach so eine Spirale nach oben. Ja? Du hast das mal gemacht, dann willst du mehr davon. Ne? Das ist ja wie so eine Art Sucht. Ja? Klar, ich habe einmal mit so einem Handy angefangen, oh, jetzt will ich aber nochmal sowas und nochmal und noch besser und Urlaub genauso. Oh, ich war jetzt schon, dieses Mal nur einmal, aber ich könnte zweimal gehen. Oh, aber irgendwann reichen die auch zweimal nicht. Ne? Und dann das sind wir wieder beim Postwachstum, ja. Es ist immer steigern, steigern, steigern. Immer mehr und mehr und mehr.
Und die Frage ist auch, ob du Freude halt hast bei der Arbeit. Ich glaube, das war der Kernpunkt, auf den du hinaus wolltest. Nämlich, es geht nicht nur um mehr oder weniger arbeiten oder mehr oder weniger verdienen, sondern auch, wenn du schon weniger arbeitest, hast du denn auch Freude? Ja, und weil wenn dich die wenige Arbeit dann auch auslaugt, dann brauchst du auch wieder viel Freizeit, um das auszugleichen. Also dahinter steckt ja auch so ein bisschen, was ist deine Leidenschaft, wo kannst du dich richtig einbringen, wo wirst du wertgeschätzt. Da sind so viele Faktoren am Werk, was die moderne Arbeitswelt halt letztendlich auch ausmacht, was ich immer wieder in Reportagen höre, dass Gen Z sich gar nichts mehr sagen lässt, sondern die sagen, ey, wenn der Arbeitgeber nicht spurt und mir eine wertschätzende Haltung entgegenbringt und mich auf Augenhöhe betrachtet und so weiter und mir eine 4-Stunden-4-Arbeitstage Arbeitswoche bietet oder sowas, dann habe ich da gar keinen Bock drauf. Ja, ich habe auch Standards, ich bin auch jemand, ja, und ich will auch eine gute Work-Life-Balance haben, was auch so das Kernwort ist für die Gen Z scheinbar. Und das kann ich auch alles nachempfinden, obwohl ich Gen Y bin. Ja. Aber ich bin, glaube ich, in dieser Übergangszeit groß geworden, wo ich mir denke, warum? Warum machen wir das alles? Ich stelle halt auch viele Fragen. Ja. Genau, also wo liegt die Freude, wo liegt deine Stärken, wo liegt deine Kreativität, kannst du dir alles einbringen, kriegst du Wertschätzung oder rackerst du dich einfach ab für viel oder für wenig Lohn, eigentlich ist es ja schon fast egal. Ne?
Naja, genau, und um zurückzukehren zu deinem Ausgangspunkt, wenn du natürlich schon ein freudvolles Leben hast, ja, und erfüllt bist, ja, dann wofür dann das ganze Geld? Dann bist du ja schon erfüllt, ne? Dann braucht es auch das ganze Geld nicht. Natürlich, ne? In Klammern, in einem gewissen Rahmen natürlich schon, ja. Niemand will auf der Straße hausen, ja, aber.
Aber das Mindset, das doch dann einsetzt, ist doch dann, jetzt verdienst du ein Stückchen mehr, jetzt denkst du schon, ah ja, guck mal, hast du ja selbst gesagt, ah, da können wir jetzt auf die Rente sparen. Jetzt verdienst du vielleicht noch ein Stückchen mehr, denkst du, ach guck mal, eigentlich könnten wir uns ein Haus leisten. Das war früher nicht drin, aber jetzt könnten wir es ja eigentlich machen. Das ist ja auch eine gute Investition, ist ja für die Zukunft. Und dann haben meine Kinder auch noch was davon. Ey, perfekt, machen wir. Und dann hast du das und so. Und wo ist das Ende? Also wann hörst du auf zu denken, da brauchst du noch was? Und wann fängst du an zu sagen, meine 50 Quadratmeter reichen mir mein Leben lang und alles, was ich darüber hinaus verdiene, gebe ich oder lege ich vielleicht zurück, falls die Zeiten mal ein bisschen hart werden oder so. Aber wann endet quasi der Komfort?
Also ich glaube, du musst zu dem Gefühl kommen, wirklich inneren Gefühl, dass dein Leben oder dein Tag, so wie er heute ist und war, genau richtig ist. So ist es bei mir. Ne? Ich fühle tatsächlich, wenn mir Leute immer sagen, oh, sie freuen sich so aufs Wochenende oder auf den Urlaub. Ja, dann habe ich. Den habe ich jeden Tag. Ich fühle mich jeden Tag wie im Urlaub. Ich find's super. Ne? Und das heißt aber nicht, dass ich mich täglich steigere mit irgendwas, sondern nee, mein Leben ist so, wie ich mich eingerichtet habe, finde ich das prima. Ja? Und das ist mit wenig glücklich zu sein, materiell wenig. Ne? Und was auch meine Geldsorge löst, ja, weil ich brauche ja wenig Material. Ja. Ich hab mich gefunden. Ja. Mein Tag ist toll. Ja. Ich lebe ihn gerne jeden Tag. Und er kann aktuell, jeden Tag kann das Gleiche sein. Meine Frau findet es schlimm, ja, dass ich immer sage, am liebsten jeden Tag so wie immer. Aber ich finde es halt schön. Was soll ich denn sagen? Mein Tag gefällt mir so, wie er ist. Kann halt nichts machen.
Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was dann die Episode Wer bin ich ergibt. Mhm. Ja, weil letztendlich hast du ja gesagt, eigentlich ist alles gut, alles voll zufrieden mit dem, wie es ist und so. Mhm. Und trotzdem wirft das gerade momentan die Frage offenbar bei dir auf. Und da bin ich sehr gespannt, was die nächste Episode dann auch ergibt. An der Stelle müssen wir leider, würde ich sagen, oder?
Ja, es ist ein guter.
Mhm. Müssen wir es abrunden, weil du ja auch noch los musst. Genau, es gibt natürlich noch einige Themen auf der Liste, die wir auch noch behandeln wollen. Finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache, aber wir wollen auch immer wieder unterbrechen und aktuelle Situationen einwerfen und so wird die nächste Episode, vielleicht auch die übernächste, also vielleicht die nächsten beiden werden vielleicht kurz mal von diesem Weg jetzt abgehen. Wir werden aber wieder dahin zurückkommen. Genau, ich will aber keine Versprechungen machen, was die zweite Episode da angeht. Aber es könnte sein, dass sich da was heute Abend noch ergibt. Mal sehen.
Ja, es ist ja auch mal, ne, also beim letzten Mal hatten wir jetzt 3 Punkte, heute waren es auch nur 2, aber dafür kann man in die Tiefe gehen, ja, es waren jetzt auch 40 Minuten, sehr detailliert mit 2 Themen, also das ist, glaube ich, vielleicht, ich bin mir sicher, da war für den einen oder anderen von euch was dabei.
Hey Rob, wie kann man uns denn jetzt erreichen, wenn man uns jetzt eine E-Mail schreiben will? Wie ist denn
genau. Der Stand? Wir haben heute Morgen auch getestet, ne? Genau, ja. der Phil hat mich gebeten, das einzurichten, dass man uns erreicht unter podcast@philandrob.de. Das wird auch in den nächsten Tagen funktionieren, je nachdem, wann ihr den Podcast... Nee, gut, wenn wir davon ausgehen, der Podcast geht erst in 1-2 Wochen live, dann sollte es möglich sein, zu dem Zeitpunkt uns unter podcast@philandrob.de zu erreichen oder geht aufs Forum philandrob.de.
Ja, das Forum ist auch mit sehr viel Liebe erschaffen und da haben sich schon einige mit Beiträgen verewigt. Da haben wir uns schon sehr gefreut und wir bleiben weiterhin in Interaktion, gucken da auch fast täglich rein. Also wir sind voller Vorfreude, mit euch in Interaktion zu treten.
Super.
Ja. Dann sehen wir uns bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und euch noch eine wunderschöne Woche oder wunderschöne Wochen und bis zur nächsten Podcast-Episode. Von Herzen alles Liebe.
Genießt den Frühling.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.